die Presse.
Und das ist der Moment, liebe Fußballfreunde.
Da hat das spanische Nationalteam Sonntagnacht um 23 Uhr gejubelt, als ihr Kapitän Alvaro Morata den UEFA-Europokal in die Höhe gereckt hat. Spanien ist nach ihrem 2:1 gegen England zum bereits vierten Mal Fußball-Europameister. Ja, und Sie hören, was wichtig ist. Mein Name ist Anna Wallner und wir ziehen jetzt Bilanz dieser Europameisterschaft im Nachbarland Deutschland. Bei mir im Studio ist dazu Sportjournalist Christoph Gastinger. Hallo Christoph, schön, dass du da bist.
Servus Anna.
Wir sprechen jetzt, wir haben es uns gerade angesehen, 13 Stunden nach dem Finalspiel. Das heißt, man konnte schon ein bisschen drüber nachdenken und verdauen, was passiert ist. Meine erste Frage an dich: Spanien ist wieder Europameister. Ist das ein verdienter Sieg?
Absolut. Also ich glaube, da gibt es wenige Zweifel. Man muss sagen, selten hat eine Mannschaft so verdient den EM-Titel geholt wie Spanien in der 64-jährigen Geschichte von Europameisterschaften. Sie haben alle der 7 Spiele gewonnen, waren eigentlich von Anfang an sehr, sehr souverän, haben eigentlich nur ein Spiel gehabt gegen Deutschland im Viertelfinale, wo sie ein bisschen gestrauchelt sind, aber sie sind nicht gefallen und deswegen geht das sowas von in Ordnung. Ja.
Sie sind, das haben wir schon erwähnt, jetzt auch nicht nur zum vierten Mal Europameister, sondern damit auch Rekordhalter dieses Titels. Woran liegt das, dass die Spanier so stark sind?
Sie haben natürlich eine ungemeine Fußballtradition, das muss man sagen, und haben eine Fußballschule, basierend vielleicht auch ein bisschen auf diesen beiden großen Clubs, Real Madrid und Barcelona, wo eigentlich regelmäßig sehr, sehr viele Talente rauskommen. Und nicht nur diese beiden Clubs, sondern auch andere hat man bei der EM gesehen, weil nicht nur alle von diesen großen Clubs kamen. In Spanien hat Fußball einfach einen ungemein hohen Stellenwert. Das heißt, das ist ein Fußballland genauso wie England und auch Deutschland. Und sie haben es geschafft bei dieser EM, das muss man sagen, aus dieser hohen Qualität an Spielern, die sie haben, mit einem sehr, sehr fähigen Trainer eine richtige Einheit auf den Platz zu bringen. Und wenn man das schafft, Qualität vermengen kann mit der richtigen Einstellung, dem Teamgeist, dann kann sowas rauskommen, dann wird man Europameister.
Aber jetzt sagst du, auch England und Deutschland sind Fußballländer. Gerade für England-Fans war natürlich der Sonntagabend hart, weil es schon wieder einmal nicht geklappt hat. Nicht bei England ist es öfter so, sie kommen weit, aber dann geht es nicht aus. Was ist da schiefgelaufen?
Ja, es ist mal wieder, neben dem Bier sind viele Tränen geflossen in England gestern und wahrscheinlich auch heute noch. Was ist schiefgelaufen? Im Endeffekt, ich finde, das geht wirklich in Ordnung, dass die das Finale auch gestern verloren haben. Sie haben sich's nicht verdient. Sie haben nicht den Fußball gespielt, den man eigentlich erwarten kann von so einer Mannschaft. Das ist eine hochveranlagte Mannschaft, die irgendwo ein Stück weit defensiv nicht ganz überzeugend von den eigenen Möglichkeiten irgendwie an das Spiel herangegangen ist. Hat natürlich auch mit der Herangehensweise von Teamchef Gareth Southgate zu tun, der ja da auch kritisiert wurde. Aber sie haben es irgendwie geschafft, wirklich mit etwas Glück, mit dem Momentum, natürlich auch ein bisschen mit Qualität am Ende hier ins Finale zu kommen. Aber es hat dann nicht ganz gereicht und das geht in Ordnung. Ja.
Es geht in Ordnung. Jetzt hast du gesagt, sie haben nicht den Fußball gespielt, den man erwarten würde. Das gilt ja zu Stück weit, wenn man Kommentatorinnen und Kommentatoren, aber auch ganz normalen Fußballzusehern zuhört, hört man das jetzt die letzten Tage und Wochen. Es wird gejammert, dass diese EM eine schwache EM war. Also allein jetzt mal auch so, wenn man zugesehen hat, war der Fußball, den man da zu sehen bekommen hat, nicht so aufregend und spannend. Stimmt das?
Ich kann der These schon grundsätzlich folgen. Ich finde, es hat ein bisschen damit zu tun, dass vielleicht einige der großen Fußballnationen, und ich denke da vor allem an Frankreich, auch an England, ja, ein bisschen ausgelassen haben. Also es war eben nicht dieser prickelnde Offensivfußball, der die Menschen von den Sofas holt und sie jubeln lässt. Deutschland ist relativ früh unter Anführungszeichen ausgeschieden im Viertelfinale. Das ist auch immer so, wenn der Gastgeber weit kommt, das tritt natürlich auch nochmal so eine Welle der Euphorie los. Ja, die großen Länder haben teils einfach ausgelassen. Da war Spanien wirklich diese wohltuende Ausnahme. Ansonsten bin ich teilweise dann nur der Meinung, weil ich finde, dass gerade kleinere Fußballnationen wie zum Beispiel Georgien, die beim Debüt wirklich erfrischenden Fußball gespielt haben, auch andere Nationen wie Slowenien, Slowakei durchaus eine gute Figur gemacht haben und gezeigt haben, dass es mehr als 5 bis 10 Nationen gibt in Europa, die einen guten Fußball spielen können. Und vielleicht kann man das auch so sehen, dass man nicht nur das Negative sieht, sondern auch gesehen hat, es gibt auch andere Länder, die guten Fußball spielen.
Jetzt habe ich eigentlich schon erwartet, dass du in der Liste, die du aufzählst, auch Österreich nennst, weil die waren ja auch eigentlich, finde ich, spannende Spiele dabei.
Ich dachte, vielleicht kommt die Frage nochmal zu Österreich. Nein, definitiv. Auch Österreich war eine dieser Mannschaften, denen man sehr, sehr gern beim Fußballspielen zugesehen hat. Und ich glaube, es gab viele neutrale Beobachter, wenn ich mich mit Freunden aus Resteuropa auf WhatsApp unterhalten habe, die letzten 4 Wochen, die haben immer wieder eigentlich gesagt, richtig cool, wie eure Mannschaft spielt, und man schaut denen gern zu und man drückt ihnen irgendwie die Daumen, selbst als neutraler Beobachter. Also die haben schon was losgetreten. Leider, unter Anführungszeichen, ist es einfach ein bisschen gefühlt zu früh zu Ende gegangen mit dem Achtelfinale, und dann, ja, dann ebbt das natürlich ab. Aber ja, Österreich definitiv eine positive Erscheinung.
Die Burschen haben begeistert, so wurden sie ja dann auch genannt, sogar von amerikanischen Medien. Da vielleicht eine kurze Zwischenfrage an dich. Hat das Nationalteam, hat Trainer Rangnick dieses frühe Ausscheiden oder dieses Ausscheiden dann im Spiel gegen die Türkei jetzt schon verdaut? Weißt du da
es
ein bisschen
die,
was?
Wie's die Spieler geht? Und auch Ralf Rangnick haben sich dann einmal in den wohlverdienten Urlaub verabschiedet, unmittelbar eigentlich nach dem Ausscheiden. Von den meisten hört man jetzt noch relativ wenig. Der eine oder andere hat sich auf Instagram in den Tagen danach zu Wort gemeldet, hat sich nochmal bedankt für die ganze Unterstützung, dass sie die wirklich gespürt haben, da drüben im Nachbarland in Deutschland, dass sie eigentlich getragen worden sind, auch von dieser Welle der Euphorie. Und ich glaube, jetzt sind sie die Spieler wahrscheinlich so weit, dass sie mal diese erste Grundenttäuschung verarbeitet haben. Es geht jetzt dann bald auf Club-Ebene weiter.
Ich wollte gerade sagen, es geht ja die Saison eigentlich jetzt los.
Genau, wieder, ja. Genau. Und im September trifft sich die Mannschaft dann, die Nationalmannschaft, wieder für die ersten Spiele in der Nations League, und spätestens dann muss wieder der Blick nach vorn gerichtet werden. Mhm.
Ja. Einmal noch zum Finalspiel die Frage. Auch das war ja nicht so richtig packend. Und vor allem, was man dann immer gern hätte beim Finalspiel, ist zumindest dann noch eine Verlängerung oder sogar ein Elfmeter. Das gab es alles nicht. Das ist dann dieses späte zweite Tor gefallen und dann war irgendwie klar, okay, die paar Minuten bis zum Ende wird sich nicht ausgehen. Wie hast denn du dieses Finalspiel erlebt und ja auch beobachtet?
Ja, es war sicher eines der weniger spektakulären Spiele bei der EM, muss man sagen, von den insgesamt 51 Spielen. Gerade die erste Halbzeit war doch sehr taktisch geprägt. Da hat man gesehen, es steht einfach wahnsinnig viel auf dem Spiel. Niemand will dieses erste Gegentor bekommen, niemand will den folgend schweren Fehler begehen. Da hat sich auch Spanien noch nicht so wirklich getraut, ein bisschen ins Risiko zu gehen. Ist dann eigentlich mit Beginn zweiter Hälfte ein bisschen anders geworden. Dieses Tor, das frühe Tor in der zweiten Halbzeit, hat dem Spiel dann auch wirklich gut getan. Dann sind auch die Engländer ein bisschen aufgewacht, mussten was machen, sind dann wieder mal zurückgekommen, haben noch ausgeglichen. Aber im Endeffekt war es, was diese Mannschaft hier geschlossen hat und auch die Qualität der Spanier, die sich durchgesetzt hat. Ja, es war definitiv nicht das beste Finale aller Zeiten. Von den Engländern hat man es irgendwie fast befürchtet, dass es dann nicht dieses hochkarätige Spiel wird. Die Spanier, hat man gemerkt, es ist natürlich Druck da. Die wussten auch, dass sie Favorit sind in dem Spiel. Und das hat auch vielleicht ein Stück weit ein bisschen gelähmt am Anfang. Aber dann haben sie verdient gewonnen, ja.
So eine EM ist ja auch immer, weil so geballt diese, du sagst schon 51 Spiele gibt in so einem kurzen Zeitraum, auch immer eine Zeit, wo man Trends oder auch vor allem Personen kommen und gehen sieht. Da würde ich dich gerne fragen, wer waren denn für dich die drei besten Player dieses Turniers?
Ja, auch die UEFA hat sich eigentlich bei diesen Top 11 ziemlich spanisch-lastig gezeigt. Wenn ich jetzt nur Spanien nennen würde, wäre es vielleicht ein bisschen unfair gegenüber den 23 anderen Nationen. Aber ich finde, ja, da haben Nico Williams, dieser Außenspieler, hat sehr hervorgestochen. Natürlich Lamine Yamal, über den die Fußballwelt gesprochen hat zum ersten Mal im großen Ausmaß. Das war natürlich auch eine der Entdeckungen, dass ein 16-Jähriger, jetzt 17-Jähriger seit ein paar Tagen dermaßen eigentlich einem Turnier auch den Stempel aufdrücken kann. Das konnte man nicht erwarten. Also es ist ein sehr, sehr junger Mann, der mit sehr, sehr viel Druck wirklich gut umgegangen ist. Dani Olmo wäre noch so ein Spanier, der eine super EM gespielt hat. Rodri, bester Spieler des Turniers, wieder Spanier, ausgezeichnet worden. Natürlich gab es auch noch andere. Musiala von den Deutschen hat, finde ich, auch ein richtig gutes Turnier gespielt. Ansonsten gab es eher vielleicht sogar ein paar Spieler, die ein Stück weit mehr enttäuscht haben.
Wer zum Beispiel?
Ja, eine dieser Geschichten der EM ist ja, dass es keinen richtigen Goalgetter gab, der da herausgestochen ist. Es hat kein Spieler mehr als 3 Tore geschossen. Mhm. Das ist schon sehr ungewöhnlich. Und das ist vielleicht auch das, was manche Fan dann kritisiert. Dieses Spektakel war oft nicht so da, weil keiner mit 5, 6, 7 Toren irgendwie alle begeistert hat. Ich glaube, es gab jetzt im Endeffekt 6 Torschützenkönige. Also das ist schon sehr ungewöhnlich. Das wird auch die Wettbüros nicht freuen, weil wenn du gewettet hast, dass ein Spieler aus dem Land so und so kommt, der die Torschützenkrone gewinnt, jetzt müssen die für 6 verschiedene Länder die Gewinne auszahlen. Also das ist ein bisschen bitter. Vielleicht haben sie irgendwelche Versicherungen, die Wettbüros. Aber ja, das das sieht man auch dran, dass da und dort vielleicht das Spektakel gefehlt hat, auch an dieser Goalgetter-Wertung.
Aber das ist interessant, wenn du dich erinnerst, am Anfang vor der EM, kurz vor dem Start hatten, haben wir ja einen Videopodcast gemacht, auch mit Chefredakteur Florian Asamer und Innenpolitikchef Oliver Pink. Und da habe ich ein bisschen so in die Runde gefragt, was ist los? Ich habe das Gefühl, die Stimmung ist noch nicht ganz da. Und da habt ihr dann diskutiert, die einen haben gesagt, ja, das kommt schon. Die anderen haben gesagt, ja, vielleicht ist einfach insgesamt zu viel los auf der Welt. Und das hat sich ein Stück weit bewahrheitet, oder? Dass diese Stimmung nicht so, obwohl wir ja gesagt haben, es ist das erste Mal seit längerer Zeit wieder in einem Land, nur in Deutschland, und es ist nicht in so einem Schurkenland, wie wir es bei der WM in Katar und bei anderen großen Sportereignissen erlebt haben.
Ich war ja die meiste Zeit der Europameisterschaft in Deutschland, also da finde ich schon, dass, und da war Deutschland auch noch im Turnier, dass das Turnier sehr gut angenommen worden ist, dass da eigentlich ja in allen Städten Feierlaune geherrscht hat und dass man das über weite Strecken auch ganz friedlich und gut über die Bühne gebracht hat. Und in Österreich war eben zu der Zeit, wo die Österreicher noch dabei waren, nicht in Österreich, aber ich glaube ja schon von
daher
zu haben,
dass da
gute Stimmung war, genau. Wie es dann in Frankreich, England etc. war, fällt mir jetzt natürlich schwer aus der Distanz, aber prinzipiell, also der Tenor ist schon so, dass man gesagt hat, das war ein Fußballfest, das ist zu weiten Teilen eigentlich sehr zufriedenstellend abgelaufen. Deutschland als Gastgeber hat positiv Bilanz gezogen, und was einfach schön zu sehen war, war wieder mal, dass man in einem wirklichen Fußballland wie Deutschland so ein Turnier hat, wo sich alle willkommen fühlen, und das war positiv. Also ich denke auch gerade an die holländischen Fans mit ihren Tänzen links, rechts. Also da gab es schon ein paar stimmungsvolle Momente. Also
ja, wobei ich glaube eben, das ist genau der Punkt. Ich glaube, es war irgendwie eher so lokal, also es war in Deutschland, in den Fanzonen, in den Städten, in denen die Spiele stattgefunden haben, dann natürlich in den Ländern, die gewonnen haben, Fanmeilen und so weiter. Aber so dieses über alles drüberliegende, vielleicht ist das einfach auch aktuell nicht die Zeit dafür. Eben wie du richtig sagst, es hat so ein bisschen diese Rekorde haben gefehlt, kein richtiger Goalgetter, ja, nicht Momente, die, ich meine, man muss auch sagen, manchmal leben solche Großveranstaltungen ja auch von Skandalen, also von eher tragischen Vorfällen. Es fällt einmal wer um, es ist eine Reiberei. Ich meine, wann war das? Das weißt du sicher besser, wo diese zwei französischen, oder wer war das? Diese zwei besonders.
Der Kopfstoß.
Ja, genau. Wann war das?
Das ist schon ein bisschen länger her. Das war 2006 bei der WM, ja.
Genau.
Mit Zidane.
Genau, das war damals natürlich dann Talk of Every Town, ja, über Tage. Und sowas hat er ein bisschen gefehlt.
Ja, Klopf, Klopf. Also wir hatten ja diesen Zusammenbruch da von Christian Eriksen, der da bei der EM 21 kollabiert ist. Also das sind Szenen, die man ja auch nicht will. Ansonsten, ich finde diese Lamine Yamal-Geschichte aber natürlich trotzdem eine, über die viele gesprochen haben, dass so ein sogenanntes Wunderkind mit 16 Jahren schon, dann tauchten ja auch noch die Fotos auf, wo Messi ihn als Baby gebadet hat. Also
das war das eigentlich für eine Geschichte, das habe ich nicht so genau verfolgt.
Ja, ganz witzig.
Irgendwie. Die kennen einander.
Das Foto wurde sehr lang unter Verschluss gehalten. Der Vater von Lamine Yamal hatte dieses Foto irgendwie, das war im Zuge eines Kalenders, das für einen Wohltätigkeitszweck fotografiert wurde vom FC Barcelona damals, wo Messi auch schon gespielt hat als 20-Jähriger. Und da wurde ihm der Lamine Yamal quasi in die Hände gelegt. Und das ausgerechnet der, sage ich einmal, für viele Fußballgott Lionel Messi, den vielleicht nächsten Fußballgott Lamine Yamal da in Händen hält. Und dann taucht so ein Foto während einer EM auf, ist natürlich eine wahnsinnig witzige Geschichte, die schon auch um die Welt gegangen ist. Ja.
Abschlussfrage, was bleibt? Wobei, ich wollte noch sagen, noch nicht Abschlussfrage, weil du gesagt hast, Deutschland war ein gutes Gastgeberland. Auch sicherheitsmäßig ist, wie du selbst gesagt hast, nicht viel passiert. Eigentlich die einzigen Störer waren große Gewitter, oder?
Ja, das Wetter war nicht wirklich Sommermärchen-like, das muss man sagen. Also da bin ich auch immer wieder in den Genuss von Schlechtwetter gekommen, und da war von Sommer nicht oft mal nicht so viel zu sehen und zu fühlen.
Es war ja schlussendlich auch beim Spiel Österreich gegen Türkei eher unwirtliche Bedingungen, wo ich mir schon den ganzen Tag, warum brechen sie jetzt nicht wieder ab? Weil es ist so, sie haben mir richtig leid getan, wenn man da in diesem rutschigen Gras mit Starkregen spielen muss.
Ja, ein deutsches Spiel wurde ja tatsächlich dann auch mal für eine Zeit unterbrochen wegen schweren Gewitter und heftigen Niederschlag. Ja, es gab diesen einen Zwischenfall, wo jemand auf das Stadiondach geklettert ist in Dortmund, wo die Leute dann die Polizei darauf aufmerksam gemacht haben, dass da oben jemand klettert. Ging Gott sei Dank glimpflich aus, nichts passiert, aber ansonsten muss man auch sagen, Gott sei Dank eine sehr, sehr friedliche Europameisterschaft, bis auf ein paar wenige Vorfälle zwischen Fangruppen, die es leider immer wieder gibt, die verfeindet sind. Aber ansonsten war jetzt der Terror Gott sei Dank kein großes Thema. Hoffentlich bleibt das so. Es beginnen in wenigen Tagen die Olympischen Spiele in Paris.
Genau.
Nächste Hochsicherheitsveranstaltung. Und da kann man auf jeden Fall positiv bilanzieren. Ja.
Jetzt haben wir auch, glaube ich, schon mehrfach betont in unseren letzten Podcasts, du hast schon einige Europameisterschaften und Weltmeisterschaften im Fußball begleitet. Daher jetzt die wirkliche Abschlussfrage. Was wird, wenn man dich fragt, in ein paar Monaten oder Jahren, was bleibt von der EM 2024 in Deutschland für dich?
Ein sehr verdienter Europameister. Ich finde, es stand völlig außer Frage, dass das Spanien werden muss irgendwie. Das hat sich schon über das Turnier so aufgebaut und vielleicht ist das auch wieder der Beginn, das werden wir später sehen, von einer Ära, einer spanischen. Also die gab es ja auch schon mit dem damals Tiki-Taka. Das ist wieder eine sehr, sehr homogene Mannschaft. Also würde Stand jetzt natürlich, wie viele andere, mich nicht wundern, wenn in 2 Jahren Spanien auch Weltmeister wird. Die geben momentan den Ton an. Ansonsten bleibt, finde ich, für mich, dass diese vor mittlerweile 8 Jahren eingeführte Aufstockung auf 24 EM-Teilnehmer prinzipiell schon ein Gewinn ist, weil man eben gesehen hat, dass auch andere kleinere Fußballnationen durchaus erfrischenden Fußball spielen können. Es bleibt als Österreicher irgendwo dieses Wohlgefühl, dass Österreich wieder ein bisschen eine Fußballnation geworden ist. Also diese Euphorie, die durchs Land geschwappt ist unter Ralf Rangnick, auf dem kann man, auf dem muss man aufbauen. Da ist das große Ziel, dass man sich jetzt mal wieder für eine WM qualifiziert, erstmals seit 98. Und ja, Deutschland als Gastgeber hat, glaube ich, einen guten Job gemacht. Deutsche Bahn ist viel kritisiert worden. Das war vielleicht auch noch so ein bisschen ein Manko. Gerade in den ersten 1-2 Wochen des Turniers gab es da wirklich doch Wickel, wie man so schön sagt. Und ansonsten, ja, friedlich, das ist immer positiv, was da nichts passiert ist. Und die nächste Europameisterschaft findet ja dann auf der Insel statt. Also da hat dann England wiederum die Chance, vielleicht zu Hause mal wieder einen Titel zu gewinnen. Erstmals seit 1966 und vielleicht ist es dann soweit, dass man sagen kann, Football is coming home again.
Wir werden sehen. Vielen Dank, dass du da warst.
Ciao. Danke dir.
Ja, und wie mein Kollege Christoph Gastinger bereits erwähnt hat in unserem Gespräch, das nächste sportliche Großereignis dieses Sommers lässt nicht lange auf sich warten. Kommende Woche geht es in Paris weiter mit den Olympischen Spielen. Auch darüber werden wir klarerweise berichten und Sportchef Marco Dattler wird bei uns im Podcast dazu zu Gast sein. Bis dahin und für heute sagen Christoph Gastinger und ich danke fürs Zuhören, machen Sie es gut und auf bald!